Ich lese jetzt mit uns den Predigttext. Er steht in Matthäus 2, 1 bis 12. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in den Schriften durch den Propheten vorhergesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirten seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr ihn gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzugehen. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Danke, Daniel. Letzten Sonntag sind wir mit dieser neuen Predigtreihe zum Matthäusevangelium gestartet, königlicher Reboot. Durch das ganze Alte Testament, hat Joshi uns aufgezeigt, werden wir immer wieder darauf hingewiesen, dass ein neuer König kommt, dass der König kommt, der Gerechtigkeit, Weisheit, Macht und auch Autorität besitzt, nicht nur über Israel, sondern über die ganze Erde, über die Nationen zu regieren. Und dieser zentrale, angekündigte König im Alten Testament ist in Jesus zum ersten Mal gekommen. Und er wird uns in den vier Evangelien vorgestellt. Diese vier Evangelien, der Start ins Neue Testament, haben ganz unterschiedliche Absichten. Auch das hat Joshi super aufgezeigt. Matthäus hat die Zielgruppe, wisst ihr noch, wem schreibt er? Den Juden, genau. Und entfaltet die Botschaft des Königs und seinem Königreich. Und weil er an die Juden schreibt und die Juden das Alte Testament kennen, finden wir im Matthäus, wenn du nach Prophetien im Alten Testament suchst, musst du bei Matthäus nachlesen. Kannst du nicht bei Markus. Markus schreibt an die Römer, die hatten keinen blassen Schimmer von dem Alten Testament. Und er zeigt uns Jesus als Diener. Lukas zeigt uns Jesus als den perfekten Menschen. Und Johannes zeigt uns, Jesus ist Gott. Und so unterschiedlich sind sie das auch. Alle Evangelisten haben eine Menge Material, auf das sie zurückgreifen können und aus dem sie getreu ihrer Absicht auswählen. Wir haben viel mehr Geschichten von Jesus, als wir in der Bibel stehen haben, ist doch klar. Und Joshi hat uns letzte Woche das erste Kapitel von Matthäus erläutert, die Abstimmung des Königs, seinen Stammbaum. Und natürlich startet der Stammbaum bei Matthäus getreu seiner Absicht, ja, bei Abraham und bei David. Es ist nicht die Absicht von Matthäus, uns alles zu sagen aus dem Stammbaum, ja, sondern nur die Königslinie. Und dann kommt bei Matthäus im zweiten Kapitel die Ankunft des Königs. Der König kommt natürlich nicht so. Wenn ein König kommt, das Wichtigste in den Königshäusern ist was? Die Geburt oder was? Die Ankündigung. wird von langer her, wer ist es und wie ist das alles, Tamtam. Ja? Und die königliche Ankunft wird vorbereitet im Matthäus-Evangelium durch einen königlichen Boten. Und wer ist das? Ein Engel. Ja? Matthäus zeigt uns ausführlich, wie die alttestamentliche Prophetie in dieser Ankündigung erfüllt wird. Aber er widmet nur einen kleinen Vers der eigentlichen Geburt. Das ist ja langweilig, denken Leute, ja. Je nachdem, was für Absichten ich habe. Guck mal, das ist alles, was bei Jesus über die Geburt, bei Matthäus über die Geburt von Jesus steht. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Das ist jetzt für die Klatschblätter nicht so viel, oder? Gibt nicht so viel her. Eher Staub, ja. Also, so. Was ist ihm wichtig? Zum einen Bethlehem, der Geburtsort, wegen der alttestamentlichen Prophetie. Der König muss dort geboren werden. Und dass diese Stadt auch noch in Judäa liegt, das war auch wichtig. Und es ist ihm wichtig, den anderen König zu nennen, der zu der Zeit regiert. Wer ist das? Herodes. Ja? Auch hier wieder können wir ganz konsequent die Absichten der Verfasser erkennen. Wer schreibt über die Geburt Jesu am deutlichsten, am ausführlichsten? Lukas. Warum? Ja, weil er den Menschen Jesus vorstellen will. Und da gehört das nun mal dazu. So, wenn du die Weihnachtsgeschichte suchst, die ausführlichste, wo wirst du jetzt nachschlagen? Ja. Welche Absicht hat Johannes, als er sagt, was denkst du, was findest du bei Johannes, der uns Gottes Sohn vorstellt, über die Ankunft des Menschensohns, des Babys? Da heißt es, Gott wurde Mensch. Bei Markus findest du überhaupt nichts, dass Jesus geboren würde. Wer interessiert sich für die Geburt eines Dieners? Wenn du die Weihnachtsgeschichte bei Markus suchst, kommst du auf die Entdeckung, der Jesus ist nicht geboren, der war schon immer da. Ja, so nur, ich hatte kürzlich mit einem Gemeindeglied ein Gespräch und sie hatte vorher ein Gespräch mit einem Menschen, der noch nicht an Jesus glaubt. Und diese Person wollte ihr deutlich machen, dass es zwei Jesus gibt von zwei Stammbäumen. Ihr Lieben, es gibt so viele Ansichten, Perspektiven auf die eine Person. Das heißt doch noch lange nicht, dass wir unterschiedliche Personen haben. Ja? Wenn ich über dich rede und deine Frau oder dein Mann über dich redet, dann haben wir auch unterschiedliche Perspektiven. Wahrscheinlich. Ja? Kommen wir mal zu unserem Predigttext. Also, diesen Bericht über die Sterndeuter finden wir nur hier bei Matthäus. Und schaut mal in den Text. Was berichtet uns Matthäus über diese Sterndeuter? Sagt er uns, wie viele es waren? Nein. Oft werden drei dargestellt. Wir brauchen in den Krippen halt drei Leute, die drei Geschenke überbringen. Aber wenn ich die Anzahl der Geschenke an Weihnachten unter meinem Weihnachtsbaum zurückschließe, wie viele Gäste da waren, dann müssen da Kompanien da gewesen sein. Ja, du kannst nicht von der Anzahl der Geschenke Rückwirkungen machen, wie viele Leute. Wir erfahren es nicht. Wahrscheinlich waren es mehr als drei. Für so eine Reise, für so eine Expedition braucht man eine Horde. Auch die Frage nach ihrem Namen wird nicht beantwortet. Ist nicht so wichtig. Ja, waren das wirklich Kaspar, Melchior und Balthasar? Die Forschung hat ergeben, diese Namen gab es damals noch gar nicht in Babylon. Das ist Legende. Ja. Sagt er uns, wann sie kamen? In der Weihnachtsgeschichte im Weihnachtsanspiel kein Anspiel ohne die Weisen, geht gar nicht. Und als Kind dachte ich immer, die kamen da alle zusammen. Ja, die haben sich da alle getroffen an der Krippe. Nee, die sind viel später gekommen. Woher weiß ich das? 8 Tage nach seiner Geburt wird Jesus dargebracht. Ja? Und für die Geburt, für diese Darbringung werden bestimmte Vorschriften gegeben. Wie viel hast du zu bezahlen? Wenn du reich bist, hast du das zu opfern. Wenn du arm bist, opferst du eine Taube. Die opfernde Taube, ist man arm, wenn man diese Geschenke hat? Gold, Weihrauch und Myrrhe? Nee, dann wären sie sehr reich. Dann hätten sie anderes opfern müssen. Von daher sind sie erst nach der Darstellung gekommen. Die waren nicht in der Krippe. Okay? Jetzt die wichtigste Frage. Sagt Matthäus uns, wie man einem Stern folgen kann? Wie folgt man einem Stern? Ja? Das weiß man, wenn man Mercedes-Fahrer ist, aber im Neuen Testament. Ja? Also es bleiben offene Fragen. Und ich denke, dass mit diesem Stern und dieser ganzen Geschichte ist das wie mit Gott selbst. Ja? Da gibt es einige Dinge, die man versteht. Und ich muss bekennen, einige Dinge verstehe ich nicht. Und das macht mir auch keine Angst. Das macht mir nur meinen Gott größer. Ja, ich habe schon Probleme damit, das zu tun, was ich verstehe. Und ich glaube, das Geheimnis dieser Geschichte liegt tiefer. Lasst uns also jetzt mal gucken, was sagt er denn? Ja, bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten. Ah, sie kommen aus dem Osten, aus dem Orient. Waren keine Juden, Klingelingeling. Die Nationen kommen, wie im Alten Testament angekündigt. Wahrscheinlich Babylonier, auf jeden Fall Menschen aus den Nationen, Heiden. Wohin kommen sie? Nach Jerusalem, der Hauptstadt. Ja? Und wer ist in der Hauptstadt? Der König. Und was ist ihre Frage? Wo ist der König der Juden? Der kürzlich geboren wurde, fragten sie, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. So, und jetzt die Preisfrage. Was passiert, wenn du in einen Palast reinkommst und fragst, wo ist der neugeborene König? Da musst du schon ziemlich naiv zu sein, um sowas zu tun, oder? Du kannst ja mal nach Venezuela gehen, gehst in die Hauptstadt nach Caracas und fragst da, wo ist der richtige Präsident? Fährst nach Berlin und fragst, wo ist die neue Kanzlerin? Bitte behaltet diese Frage in eurem Hirn. Wenn ihr nichts mehr weiter aufnehmen könnt, dann ist das die große Frage. Wo ist dein König? Ich will ihm Ehre geben. Was ist die Antwort darauf? Das heißt in unserem Abschnitt, als der König Herodes das hörte, erschrak er. Ja? Ich finde die Reaktion sehr verständlich. Aber ich glaube, das ist eine der wenigen Untertreibungen der Bibel. Ja? Wir wissen auch von den Geschichtsschreibern, dass Herodes selbst für damalige Verhältnisse ein ungewöhnlich gewalttätiger Herrscher war. Er ließ zahlreiche Mitglieder seines eigenen Hauses, seiner eigenen Familie töten. Sogar eine seiner Frauen, deren Mutter und zwei eigene Söhne ließ er töten, nur um sicherzustellen, dass er die absolute Macht hatte. Er war äußerst unsicher und machtbesessen. Und weil er wusste, dass bei seiner Beerdigung niemand weinen würde, hat er vorher einige Juden einsperren lassen und die wurden umgebracht, als er starb, damit wenigstens einige Leute weinen bei seiner Beerdigung. Krank, aber so war's. Also als Herodes, der sich der Große nennen lässt, hier von dem neugeborenen kleinen König hört, wird ihm ganz schlecht. Und nachdem er sich von seinem Schrecken erholt, konsultiert er die jüdischen Gelehrten. Und die eröffnen ihm, dass laut den Propheten der Messias in Bethlehem geboren werden soll. Daraufhin weist Herodes eben die Sterndeuter heimlich an, nach Bethlehem zu gehen, diesen Messias ausfindig zu machen, kommt dann zurück und dann werde ich ihn auch anbeten, gib mir Bescheid. Und als der grausame König Herodes dann merkt, ja, die bleiben aber lange weg, kommt nichts, geht er auf Nummer sicher, sorgt selbst, greift durch und lässt dann in Bethlehem und Umgebung alle Neugeborenen der letzten 2 Jahre töten. Ja. Jesus wäre selbst auch dabei gewesen, wäre nicht im Traum den Weisen der Engel begegnet und wären die nicht gehorsam gewesen und sind dann geflohen nach Ägypten. Und so sorgt Matthäus mit seiner Erzählung in Kapitel 2 dafür, dass innerhalb von ganz kurzen Versen sich eben mal 4 Prophetien erfüllen. Der neugeborene König wird in Bethlehem geboren, er wird aus Ägypten kommen und er wird in Nazareth sein. Und alttestamentliche Propheten, wie kriegst du das zusammen? Und wenn du die Linie siehst, dann weißt du es jetzt. Und dann wird auch noch erzählt im Alten Testament, der Kindermord wird schon angekündigt. Das ist selbst für Skeptiker in einem Kapitel ein bisschen viel Zufall, oder? Das kannst du ja einfach mal nachlesen. Der König musste diese Prophetien alle erfüllen. Das ist seine Legitimation. Kann nicht jeder kommen und sagen, ich bin der neue König. Okay, das ist heute nicht mein Hauptthema. Neben der Erfüllung Prophetie, warum überliefert Matthäus uns ausgerechnet diese Dinge noch? Warum? Was ist ihm hier so wichtig? Erstens mal, weil es passiert ist, um mit diesen Geschichten Glauben zu wecken bei uns Unser Glaube basiert auf Fakten, auf Dingen, die passiert sind. Und die müssen wir kennen. Aber dann auch, weil hier in dieser Geschichte 3 unterschiedliche oder 4 unterschiedliche Personengruppen ganz unterschiedlich auf den König reagieren. Und diese unterschiedlichen Reaktionen fragen uns, die wir das heute lesen, wie gehst du eigentlich mit dem König um? Ist der König bei dir willkommen? Was ist deine Reaktion auf den König? Wer ist mein König überhaupt? Und ist der König Jesus bei mir willkommen? Ist er sogar vielleicht herzlich willkommen? Dieser König, der in deinem Leben sein Königreich aufrichten will und der an deine Königsthron klopft und sagt, wer regiert? Lass uns mal diese unterschiedlichen Reaktionen anschauen. Bleiben wir zunächst mal bei Herodes, den hatten wir gerade schon auch im Blick. Er steht offensichtlich für die Reaktion der Ablehnung. Frage, wie siehst du diesen Mann und seine Reaktion, was er tut? Einige denken, typisch. Die Reichen, die Mächtigen, die Politiker, die Machthaber, sie missbrauchen ihren Einfluss und ihre Macht, wie immer. Sie können tun und lassen, was sie wollen, werden nicht zur Rechenschaft gezogen, Hauptsache Macht besessen. Aus dieser verallgemeinernden Weltsicht auf Herodes sind die Armen und Außenseiter, meistens die, die so denken, die Helden der Weltgeschichte. Die Armen und nicht bedeutend sind die Guten, oder? Es ist eine bisschen kurze Weltsicht. Die Mächtigen, die sind immer die Bösen. Auf den ersten Blick bestätigt der Text diese Theorie. Herodes war ein ungerechter Herrscher, ja. Er missbraucht seine Macht, ja. Die Armen haben Angst, ja. Aber, wenn wir tiefer sehen, dann trifft die Frage auch uns. Liegen die Wurzeln des Bösen nicht tiefer? Liegen sie nicht in jedem Menschenherzen? Haben wir nicht auch Einfluss? Nicht in so einem großen Königreich wie Herodes, aber in meinem kleinen Königreich. Ist die Reaktion von Herodes auf Jesus nicht ein Bild für uns alle? Sicher nicht in der ganzen Schärfe. Ich bezeichne hier keinen als Mörder. Bitte nicht, ja, denken. Ich denke auch nicht, dass jeder, der Macht hat, seine Macht missbraucht. Aber wie ist das mit unserem Herz? Und wenn wir diese Predigtreihe haben, Reboot, königliches Reboot, dann geht das nicht nur um einen oberflächlichen Neustart, sondern einen Neustart in der Tiefe meines Herzens. Schau, wenn du der König in deinem oder die Königin in deinem Leben sein willst und plötzlich kommt ein anderer und sagt, dass er der König ist, muss ein König abdanken. Das ist so. Ein König muss abdanken, wenn ein neuer König kommt. Und die Frage ist, hat mein alter König abgedankt und ist der Jesus der neue König? Oder gibt es da in meinem Herzen einen Kampf? Auf dem Thron kann nur einer sitzen. Und Jesus ist nun mal mit dem Anspruch zu kommen, dass er Gott ist und dass er König ist. Und mit weniger macht das auch nicht in deinem Leben. Schaut mal, was Jesus sagt. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist kein Aufruf zu Hass oder Gleichgültigkeit gegenüber deinen eigenen Verwandten. Darum geht es ja gar nicht. Aber Jesus verlangt eine Loyalität, die über allen anderen Loyalitäten steht, die wir natürlicherweise in unserem Leben haben, die er auch unterstützt. Er beansprucht eine Autorität, die absolut ist. Eine Hingabe, die bedingungslos ist. Und soweit ich bislang beobachte, ist es in jedem menschlichen Herzen unvermeidlich, dass in dem Moment, wo ein neuer König kommt, gibt es einen Kampf in jedem Herzen. Und überall schlagen die Alarmglocken. Und auch bei mir, wenn ich das so zugespitzt sage. Wir sagen so schnell, Jesus, du bist mein Freund. Und ich bin so froh, dass Jesus mein Freund ist. Und wir haben es eben auch gesungen. Aber schaut mal, was Jesus dazu sagt. Ihr seid meine Freunde. Halleluja, das nehmen wir. Komma, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Auch hier dieser Anspruch, Zuspruch und Anspruch. Und die Frage an Herodes und an uns, an jeden Menschen ist, wer ist dein König? Wo ist der König gerade? Und ehrst du ihn? Ehrst du ihn? Und überleg dir gut deine Reaktion. Und wir wollen Herodes nicht zu schnell vorverurteilen, sondern auf das eigene Herz hören. Wie reagiere ich wirklich, wenn in dieser Woche es einen Kampf gibt zwischen meinen zwei Königreichen in meinem Herzen? Welchen Weg nehme ich? Den Weg von Jesus? Lasse ich ihn regieren oder lasse ich den Egoisten in mir regieren? Paulus schreibt in Römerbrief im Kapitel 3 und auch Kapitel 8, dass unser menschliches Herz von Natur aus gottfeindlich ist. Im Innersten unseres Herzens haben wir einen Impuls, der sagt, ich lasse mir von niemandem etwas vorschreiben. Von niemandem. Und unsere Kultur und unsere Erziehung lehrt uns, diesen Instinkt sorgfältig zu verdecken. Niemand, der so daherkommt wie Herodes, würde in unserer Gesellschaft lange überlegen, leben. Zumindest war das die letzten Jahre so. Ja, das lehnen wir zu Recht ab. Wir wollen teamfähig sein, kooperativ, tolerant, menschenfreundlich, aufgeklärt. Aber was ist wirklich in meinem aufgeklärten Herzen? Wer regiert? Wer ist der König? Und wer bekommt Ehre? Diese Woche meinte ein ziemlich bekannter Künstler zu mir, Künstler sind nach außen stinkfreundlich. Aber hinter dem Rücken reden sie alle negativ übereinander. Sie wollen alle die Anerkennung. Ich habe ihm gesagt, ich glaube, das gilt nicht nur für Künstler. Die Bibel zeigt uns, dass das Böse in der Welt letztendlich aus der Ich-Bezogenheit, der Selbstgerechtigkeit und dem um mich selber kreisen. Ich und mein kleines Königreich. Jeder von uns möchte, dass der Rest der Welt sich um ihn dreht, oder? Dann bin ich glücklich. Wir haben von Natur aus keine Lust, Gott und unseren Menschen zu dienen. Sollen sie uns doch dienen? Sollen sie uns doch dienen? Und wenn das so ist, und da können wir gerne drüber reden, die Bibel sagt, dass es so ist, dann sitzt in jedem Menschenherzen ein kleiner König, der unbedingt herrschen will. Und jetzt kommt der neue König. Und die Frage ist, wer regiert? Wer regiert? Wer bekommt die Ehre? Alles, was die Allmacht meines kleinen Königs in Frage stellt, wird erst einmal rebelliert. Der kriegt erst mal das über die Rübe, auch manchmal freundlich. Vielleicht protestiert der eine oder andere von uns gerade innerlich. Du denkst, dass du doch gar nicht so schlimm bist. Das Evangelium von Jesus sagt uns, du bist sündiger, als du je geglaubt hast. Und gleichzeitig mehr geliebt, als du je zu hoffen gewagt hast. Du bist darin geliebt. Wir, die wir Jesus nachfolgen, lass uns doch mal ehrlich fragen, warum suche ich Jesus? Warum suche ich Jesus? Suche ich ihn wegen seiner Segnungen? Wegen dem, was er mir verspricht? Wegen dem, was er mir gibt? Diene ich ihm, wenn er mir hilft? Diene ich ihm, wenn er meine Gebete erhört? Diene ich ihm, wenn ich ihm mich fühle? Wenn ich weiß, er ist da, dann diene ich ihm. Wenn ich ihn nicht fühle, habe ich auch keinen Bock auf ihn. Diene ich ihm, weil er mir vergibt. Warum dienst du Jesus? Warum sagst du, ich liebe Jesus? Wegen seinen Segnungen? Wegen dem, was er gibt? Oder suchst du ihn einfach nur deshalb, weil er Gott ist? Und es Recht hat, weil du sein Geschöpf bist, dass du ihn anbetest. Und er ist Gott und du bist Mensch. Reicht das nicht für Anbetung schon? Spannende Frage. Spannende Frage. Schaut, viele Menschen, die auf den ersten Blick Gottsucher sind, suchen in Wahrheit nur seine Segnungen. wegen dem, was er gibt, oder selten, weil er Gott ist. Das ist wie manche Ehen. Ja? Es gibt Männer, die heiraten ihre Frauen wegen dem Geld, was sie mitbringt. Es gibt Frauen, die heiraten ihren Mann wegen dem Ansehen oder der Stärke, die er ihr verspricht. Warum diene ich Jesus? Und es gibt so viele Christen, die sich von ihrem Glauben verabschiedet haben, nur deshalb, weil ihr Leben nicht so verlaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ich bin sauer auf den König. Soll er doch bleiben, wo er ist. Bringt mir auch nichts, such mir einen neuen. Ich möchte nicht darüber hinweggehen, sondern wenn unsere Lebensentwürfe zerbrechen, das ist bedauernswert, das wünsche ich keinem, und da kämpfe ich selber, wenn mein Lebensentwurf nicht gelingt. Aber ich muss das trennen, ich muss das klarkriegen, ich muss dir Antworten geben in meiner Stille. Diese Episode mit diesem machtlüsternen Herodes zeigt uns, es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen auf den König. Und nur dadurch, dass dieser König so blutgierig oder gewaltsam auftritt, haben wir nicht automatisch schon ein anderes Herz als der König. Wir haben unsere Arten, wie wir umgehen, wenn es zu kämpfen kommt. Aber die Frage bleibt, wo ist der neugeborene König? Wir wollen ihn anbeten. Das Thema der Predigtreihe lautet Reboot, Neustart. Darf ich dich fragen, ist Jesus schon dein König? Ist Jesus immer noch dein König? Leidenschaftlich, wegen ihm selbst, weil er Gott ist. Der uneingeschränkte König meines Lebens, dem ich anbete, und dem ich Ehre gebe. Und diese Frage ist ganz wichtig zu klären, wenn wir nachher das Abendmahl feiern. Und mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist der Ort der Klärung meines Herzens. Jesus, dein Brot, ich brauche dich. Ich will dich. Ich ehre dich. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Wenn wir jetzt ehrlich sind an diesem Punkt, merken wir, niemand wird den König, der geboren ist, von sich aus suchen. Niemand. Es sei denn, der König selber verwandelt vorher mein Herz und schenkt mir diese Suche. Und das ist unser Gebet während dieser Predigtreihe. Herr, schenk mir dieses Herz. Nicht machen, nicht religiös zusammenreißen und beweisen, das ist mein Herz, sondern schenken lassen. Ja, schenk mir eine neue Sehnsucht nach dir. Schenk mir ein königliches Reboot. Du musst mein Herz neu starten. Ich kann das gar nicht. Es wäre nur religiöses Zusammenreißen. Hör diese Predigtreihe bitte als ein Angebot. Eine Einladung, eine Möglichkeit und nicht ein religiöser Zwang. Kommen wir mal zur zweiten Truppe. Die Priester und die Schriftgelehrten und das Volk, wie reagieren sie? Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Matthäus betont hier alle führenden Priester. Dazu gehört mal zunächst der Hohepriester, der einmal im Jahr, das war der Chef-Hohepriester, einmal im Jahr ging der Hohepriester ins Allerheiligste und opferte für die anderen. Der hatte dann ganze Angestelltenverhältnisse, die waren alle mit dem Tempel beschäftigt. Das waren die Priester, alle Priester. Ja? Und dann sind da noch die anderen, die Schriftgelehrten. Könnte man eine ganze Predigt drüber halten, wer das sind. Ich sag's mal, das waren die Pharisäer, Sadduzäer, heute waren es die religiösen Anwälte. Die sich auskannten, ja, die in Rechtsfragen. Sie hatten großes Ansehen beim Volk. Es waren die religiösen Autoritäten. Und weil man nicht trennte zwischen Staat und Kirche, zwischen Tempel und Kirche, das war eins. Wie in den muslimischen Ländern, Scharia und Gesetze sind eins, gab es die religiösen Autoritäten. Und die hatten Macht. Ja. Und das waren die Vollprofis, kannten die 5 Bücher Mose und schrieben die Auslegungen zu diesen Gesetzen. Spitzfindig. Und ihr merkt, alle wird hier betont. Ja, alle. Das war kein Geheimwissen. Die wussten das. Gott hatte sich ja allen in seiner Schrift offenbart. Was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die meinen es ernst mit Gott, mit ihrem Glauben. Aber sie schenken diesem Wort kein Vertrauen für ihren Alltag. Sie merken gar nicht, dass sie ihr eigenes Ding machen. Sie verwechseln lebendigen Glauben und Religion. Religion sagt, was du tun musst, damit zu Gott kommst. Das Evangelium sagt dir, was Gott getan hat. Nach außen hin dienten sie Gott, nach innen hatten sie keine Beziehung. Hatten ihr eigenes religiöses System verfeinert, aus dem Wahren waren sie abgerutscht. Und sie bekamen dabei selbst Ansehen. Das ist das religiöse Geschäft. Es gibt Autoritäten und die haben meistens auch Ansehen unter ihresgleichen. Und oft tun sie sich verabschieden von dem Wahren. Und schaut, wen fragt jetzt der König, der Herodes, um Auskunft, als er die Frage nach dem neugeborenen König gestellt bekommt? Wen fragt er? Die Professoren, die Profis, diese Truppe. Und er bekommt sogar eine Antwort. Das ist doch der Hammer, oder? Und die Antwort ist sogar richtig. Der Messias soll in Bethlehem geboren werden. Sie wissen sogar die Bibelstelle im Alten Testament. Steht im Propheten Micha. Sie wissen etwas und haben keinerlei Interesse daran. Da kommen Leute aus dem Osten, nicht Juden, weit hergereist und die Profis wissen von dem Ort und das ist alles. Ich frage mich, wenn ich der Weise aus dem Orient gewesen wäre, sagen lieber der Sternleute aus dem Orient gewesen wäre, was ist hier los? Das muss doch hier, die haben sich gewundert. Wofür stehen diese Schriftgelehrten, diese Sadduzäer und Pharisäer in diesem Text? Sie stehen für Ignoranz, Nichtbeachtung und Distanz. Nur aus der anfänglichen Toleranz, die so großzügig daherkommt, wird im Laufe des Evangeliums Feindschaft. Du kannst dem Wort Gottes gegenüber nicht neutral bleiben, aufgeklärt wissen. Irgendwann kommt der Anspruch. Und dann ist meistens nicht mehr so weit her mit der Toleranz. Sie wissen, was das Wort Gottes sagt, schenken diesem Wort aber keine Bedeutung. Mein Leben und das Wort, das sind zwei Welten. Und sie kommen ganz gut mit, klar, das haben sie delegiert. Sonntag und Werktag, keine Bedeutung. Ich bin hier im Tempel, um Gott zu befriedigen. Wenn er mich den Rest der Woche in Ruhe lässt, ist doch gut. Die Religiösen, sie wollen wissen, aber keine Hingabe. Sie wollen Ansehen, aber keine Anbetung. Sie wollen Dialog, aber keine Leidenschaft. Sie haben ein religiöses Konzept, aber keine Beziehung. Sie wissen etwas, aber haben keinerlei Bedeutung. Das hat keinerlei Bedeutung für ihr Handeln. Das Dramatische an dieser Geschichte ist, diese Herzenshaltung gegenüber dem König gab es durch alle Jahrhunderte und gibt es auch 2019. Sie sind nicht aktiv ablehnend. Nein, dazu sind sie viel zu aufgeklärt. Sie wissen auch viel mehr über den König als die Weisen. Viel mehr. Null Relevanz. Lippenbekenner, keine Anbeter. Ihre Anbetung ist billig und ihr Dienst für Gott ist leidenschaftslos. Abgekühlt, kalt, distanziert, in ihrem Gesetz gefangen. Ihr Glaube ist Tradition, der an Feiertagen herausgeholt wird, aber im Februar keine Bedeutung hat. Und wieder warne ich uns Freikirchler vor einer zu schnellen Bewertung, wer das in unserem Land ist. Das ist in meinem Herzen. Das ist in meinem Herzen. Und schaut, Ihre Haltung bringt Herodes dazu, das Ganze auch locker zu sehen. Hätten die sich jetzt auf den Weg gemacht, dann wäre Herodes selber auch aufgebrochen. Darauf kannst du Gift nehmen. Aber da die locker damit umgehen, warum soll Herodes die denn nicht ernst nehmen? Ja? zieht hin, findet die, und wenn ihr ihn findet, dann bin ich auch überzeugt, dann kommt zurück, dass ich auch anbete. Sowohl Herodes vorgegeben, als auch die Schriftgelehrten versuchen, Anbetung an jemand anderen zu delegieren. Und du kannst deine Gottsuche und deine Anbetung an niemand anderen delegieren. Dein König in deinem Herzen muss jemanden anbeten. Dazu bist du geschaffen. Und delegiere das nicht an deinen Ehepartner. Delegiere das nicht an deine Eltern. Delegiere das nicht jemand anderen. Du wirst vor dem Thron Gottes stehen und dafür Rechenschaft ablegen, wen du angebetet hast. Das ist die Würde deines Lebens. Das ist das Geschenk, was Gott uns macht. Und dann ist da noch das Volk. Das Volk. Schaut mal, die ordne ich dem mal zu wegen der Zeit. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Warum erschrickt sich jetzt das Volk? Das Volk hat immer Angst vor Unruhe, Veränderung. Wenn man Herodes ärgert, dann ärgert er uns. Lass das. Ja, die große Mehrheit im Volk möchte in Ruhe gelassen werden. Soll alles so bleiben, wie es ist. Und die Weisen sorgen für Unruhe. Schaff die doch mal wieder weg. Der König wird unruhig, die Religiösen werden aufgemischt. Das ist schlecht fürs Geschäft. Immer diese Unterbrechungen. Das Volk will seine Ruhe. Same procedure as every year. Das ist der normale Bürger eines Volkes. Er will nicht, Mann. Veränderung ist das Unwort des Jahres. Egal auf welcher Ebene. Bloß keine Veränderung. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hört, dass ich predige das nicht als Anklage, sondern mit großer Betroffenheit, mit Sehnsucht und auch als Einladung. Weil ich mein eigenes Herz kenne. Ich weiß darum, diese Haltung auch in meinem Herzen und als Angestellter, als bezahlter Pastor trifft das mich doch mitten ins Herz. Und ich kann doch nicht so tun, naja, predige ich mal in meiner Gemeinde. Und deshalb ist es eine Einladung, Jesus, wir brauchen einen königlichen Reboot. Ich brauche den. Wir brauchen den. Und ich habe den großen Eindruck, dass Gott durch diese Geschichte zu uns redet und uns diese Sehnsucht schenken möchte. Nicht nur aufdecken, sondern, und da komme ich jetzt zum letzten Punkt hier, diese dritte Gruppe, diese voller Sehnsucht, die Sterndeuter aus dem Osten. Und die macht mir ganz viel Mut, die machen uns ganz viel Mut und die machen uns ganz viel Hoffnung. Diese Sterndeuter aus dem Orient, wofür stehen sie, was zeichnet sie aus? Ja, bald darauf kamen die Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem, wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie, wir haben seinen Stern aufgehen sehen, gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Diese Menschen stehen für mich für Menschen mit einer großen Sehnsucht nach dem König. Woran mache ich das fest, dass sie Sehnsucht haben? Naja, ihre Heimat liegt nicht um die Ecke. Sie kommen extra aus dem Orient angereist. Das ist die Gegend zwischen Euphrat und Tigris, damals Babylon, heute Irak. Das ist eine Expeditionsreise von 60 Tagen. 60 Tagen. Unsere Predigtreihe dauert weniger als 40. Ja, zeitlicher Aufwand. Das waren mit Kosten verbunden, mit Mühen, Zeit. Sie lassen sich das, ihre Suche nach Gott, ihre Sehnsucht etwas kosten. Sie wissen etwas über den König, aber sie haben keine Ahnung. Sie haben einen Stern gesehen, das ist alles, was sie wissen. Dann haben sie von David, von Daniel aus dem Babylonischen Reich damals noch Restwissen, aber sie sind nicht gelehrt. Und Sehnsucht hält Ausschau. Sehnsucht ist auf dem Weg. Sehnsucht weiß etwas, aber weiß nicht alles. Und da möchte ich eigentlich Sehnsucht wecken. Ich glaube, dass der König Sehnsucht wecken möchte. Ja? Und dann entdecken sie diesen Stern. Fragt mich nicht, wie sie den entdeckt haben. Ja? Da könnte Kevin nachfragen, der ist Astronom, der Astrologe, der weiß das alles. Ja? Aber es gibt so viele Spekulationen. Ein Stern, der deinen Namen... Ja. Frage mal, bist du schon mal zu deiner Frau gegangen, hast dir gesagt, Schatz, ich habe heute Nacht den Stern gesehen, ich mache mich jetzt auf die Reise. Oder umgekehrt. Spätestens in dem Moment würde meine Frau fragen, alles gut, Schatz? Ja? Die hatten ja auch keine Bundesbahn. Das war richtig schwierig. Ja. Okay. Und schau dir mal, diese Sehnsucht macht sie völlig naiv. Ihre Sehnsucht ist größer als ihr Verstand. Die gehen an den Königshof in Jerusalem, um zu fragen, wo ist der Neugeborene? Wie blöd ist das denn? Aber Sehnsucht macht das. Sehnsucht ist naiv. Sehnsucht ist einfältig. Man muss es nicht genauso machen. Und aus ihrer Sehnsucht heraus riskieren sie etwas. Jetzt stellt euch mal davor, ihr seid einer der Weisen und Glaube ist manchmal so. Du bist einer der Weisen, du hast morgen ein Gespräch mit deinem Nachbarn und du erklärst, was du vorhast. Hey, wollt ihr verreisen? Ja, wohin geht's denn? Wissen wir noch nicht genau. Wie weit ist es denn? Ja, wissen wir auch nicht genau. Wie lange werdet ihr unterwegs sein? Ja, das wissen wir nicht genau. Also dafür, dass ihr die Weisen seid, wisst ihr eigentlich relativ wenig. Ihr Lieben, Glaube ist manchmal so. Du glaubst, hier ist alles in Ordnung in deiner Gemeinde. Weißt du eigentlich, wie wenig wir wissen, was dann nächste Woche kommt? Du denkst, du weißt es. Du weißt so vieles nicht. So geheimnisvoll und unbekannt dieser König auch ist, eins ist klar, sie machen sich auf den Weg und sie folgen ihrer Sehnsucht. Sie bleiben nicht in ihrer Unsicherheit stecken und lamentieren, wenn ich das noch weiß, 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 dann mache ich mich auch auf den Weg. Nein, Glaube ist unterwegs, obwohl du so viel nicht weißt. Trotzdem und nicht weil nur. Und sie geben dem König Raum und lassen sich nicht aufhalten. Es gibt Momente im Leben, die muss man nutzen. Sonst sind sie vorbei. Entweder man erfasst sie oder man verpasst sie. Und diese Leute waren sich einig. Da waren, weiß ich wie viele zusammen. Das ist unser Moment. Das ist unsere Zeit. Das ist unser König. Lass uns ihn suchen. Lebendiger Glaube an Gott beginnt mit einer Sehnsucht. Meine Frage an dich ist, hast du noch eine lebendige Sehnsucht nach diesem König? Und wenn nicht, keine Anklage, dann sind wir da, um Gott zu suchen und ihn zu bitten. Königlicher Reboot. Gib mir eine Sehnsucht nach dir. Ja. Vielleicht weißt du vieles in deiner Nachfolge nicht und du denkst, du bist schlecht. Die wussten so wenig, aber sie wussten genug, um den König anzubeten. Die Schriftgelehrten wussten so viel und sie wussten viel zu viel und haben ihn nicht angebetet. Vielleicht fragst du dich, wie drückt sich denn eigentlich Sehnsucht nach Gott aus? Ich kenne ihn ja noch nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Innersten diese Sehnsucht von Gott hat, die müssen wir gar nicht machen. Die wird manchmal verschüttet. Und sie kommt selten als Gottsehnsucht daher. Aber in jedem Mensch steckt diese tiefe Sehnsucht nach Frieden. Nach innerem Frieden. Und wenn du Sehnsucht nach innerem Frieden oder äußerem Frieden hast, ist das ein Hinweis, Frieden mit Gott zu suchen. Da ist die Sehnsucht nach Heil, nach Geborgenheit. Nach einem Ort der Wertschätzung gesehen werden und angesehen sein. Nach einem Stück Anerkennung. Ein Ort, wo man sagen kann, da bin ich so richtig zu Hause. Willkommen. Und all dieses Denken, all diese Sehnsüchte bekommen in Jesus einen Namen und einen Ort, wo Gott dich sieht. Und wo Gott sagt, du bist hier zu Hause, bist willkommen. Dann dürfen wir unsere Kronen niederlegen und ihn anbeten. Was ist deine Sehnsucht? Und vielleicht hast du auch eine Herausforderung, die du zu überwinden hast. Schau, die Weisen hatten echt etliches an Herausforderungen, die sie überwinden müssen. Sie mussten die Ignoranz der Frommen in Jerusalem überwinden. Das ist erstmal eine Anfechtung. Du kommst dahin in die Hauptstadt des Judentums und die wissen alles und tun nichts. Und du denkst, bin ich bekloppt? Und wenn du noch nie an diesem Punkt warst in deinem Glaubensleben, wo du gesagt hast, bin ich bekloppt, dann hast du dich noch nicht richtig auf Jesus eingelassen. Spätestens, wenn du morgen früh aufstehst, vielleicht eine Viertelstunde vorher, du könntest noch liegen bleiben, aber du suchst Gott und du betest zu ihm und du hast den Eindruck, bin ich blöd. Wenn du das noch nicht hattest, hast du noch nicht ehrlich gebetet. Das ist dieser Kampf mit dem Unsichtbaren. Herausforderung. Angst vor Ablehnung, Angst vor Scheinheiligkeit. Die waren auch bedroht durch Herodes. Die Weisen hatten ein Zeichen. Bei ihnen war es der Stern. Und vielleicht denkst du, ja, wenn ich einen Stern sehe, dann folge ich dir auch nach. Wir brauchen keinen Stern. Wir haben das Kreuz. Wir haben die Krippe und das Kreuz. Und wir haben das Abendmahl. Und das wollen wir jetzt feiern. Als Zeichen, als sichtbares Zeichen, ich bin für dich gekommen. Und das ist unser Zeichen, das Abendmahl, wenn wir es zusammen feiern, es wahrnehmen. Als Zeichen für den gebrochenen Leib, für das vergossene Blut, dass wir Zugang haben zu dem König aller Königen. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Wie reagierst du auf den König? Was ist deine Reaktion Februar 2019? Reagierst du noch mit Ablehnung wie Herodes? Komm, beuge deine Knie, kehr um, es gibt einen königlichen Tribut. Reagierst du mit Ignoranz oder Nichtbeachtung wie die Schriftgelehrten? Komm, ist dein Glaube vertrocknet in Wissen, aber du machst keine Erfahrung mehr. Du kannst alles über Gebet sagen, aber du erlebst keine Gebetserhörung. Komm und kehr um. Lass Jesus dein Herz erneuern. Beobachtest du lieber neutral und ist die große Unwort deines Jahres Veränderung, wie das Volk? Hey, komm, der König ist sicher, er nimmt dich an der Hand und ist auch für dich. Oder antwortest du mit Nachfolge, Gehorsam und Anbetung, wie die Weisen? Da ist eine Antwort gefragt und das macht Matthäus uns im zweiten Kapitel sowas von deutlich. Und ich wünsche uns viel Gnade zu dieser Antwort aus der Stille heraus. Stefan wird uns als Überleitung zum Abendmahl ein paar instrumentale Zeilen spielen, einfach um dem nachzudenken und über die Antwort nachzudenken.